Das ist iranisch und heißt ebenso Donner wie auch ganz allgemein Unruhe. Tonda ist auch der Titel eines Buches, das sich mit Unruhe, mit Widerstand und Repression auseinandersetzt. Der Untertitel Geschichte und Widerstand politischer Gefangener greift fast zu kurz. Tonda richtet zwar den Blick auf und in Gefängnisse in Iran, Türkei, Kurdistan und dem Baskenland. Es prangert aber auch politische Systeme ganz grundsätzlich an, die ohne alltägliche Repression nicht überleben könnten. Im größten Teil des Buches richtet der Herausgeber Ralf Streck seinen Blick ins Baskenland und darauf, wie mitten in Europa mit Methoden regiert wird, die sowohl von Amnesty International als auch von der EU-Menschenrechtskommission mit dem Begriff Folter belegt werden. Wie kam es zu der Idee zu diesem Buch, fragte Radio Dreieckland im Gespräch mit dem Herausgeber von Tonda, Ralf Streck.
Die Idee kommt eigentlich von iranischen Exilleuten, die hier in Deutschland leben. Die haben zum Teil im Iran nach der Revolution, die den Schah verjagt hatte, im Knast gesessen, und zwar unter den Mullahs dann schon. Setzen sich deshalb im Wesentlichen hier auch mit ihrer Situation auseinander, die sie dort erlebt haben. Sie arbeiten im Prinzip ihre Geschichte auf. Sie haben sehr viel Schlimmes erlebt, Folter, sehr harte Unterdrückung.
Du sprichst da in der Mehrzahl, das heißt, es ist eine ganze Gruppe von Leuten?
Die Iraner sind eine ganze Gruppe von Leuten, die, was sich dann auch niederschlägt in dem Buch, dass verschiedene Leute aus ihrem Standpunkt zu verschiedenen Themen was geschrieben haben. Das geht zum einen über so Massakerwellen, das geht um die Erschießung oder Ermordung von Leuten im Iran, dann im Gefängnis, es geht über Folter, es geht aber auch über allgemeine politische Situationen, zum Beispiel die Rolle der Frau, die Entmachtung der Frau, wie die Frauen aus der Gesellschaft zurückgedrängt wurden unter den Mullahs. Es geht um die allgemeine Situation im Iran, und das sind aber immer Texte, die sind authentisch von Leuten geschrieben worden, die selbst politische Gefangene auch waren.
Ist es für die Berichte aus den anderen Ländern, also zum Beispiel Türkei, Kurdistan, ist das auch da jeweils so, dass so eine Gruppe von Autoren, Autorinnen dahinter steht?
Nee, das sind jeweils, also da gibt es noch die anderen beiden Schwerpunkte, also das ist dann Türkei, Kurdistan und das Baskenland. Türkei, Kurdistan, da ist es so, dass es ein Mensch aus Duisburg geschrieben hat, der heißt Heiko Bugay, der beschäftigt sich sehr stark mit der Situation in Türkei und Kurdistan, und der arbeitet auch selbst in politischen Gruppen, und die arbeiten in Duisburg, in Marxloh wohnt der, da gibt es sehr viele Türken und Kurden, und der arbeitet mit denen gut zusammen, und der hat es quasi mit denen zusammen dann erarbeitet, diesen Text. Das ist so ein zusammenfassender Text, wo es darum geht, über die Lage der politischen Gefangenen in der Türkei, die Entwicklung der Kämpfe in den Gefängnissen im Wesentlichen. Das streift dann immer auch die allgemeine politische Situation. Also dann, in welcher Situation wurden jetzt zum Beispiel diese Isolationsgefängnisse eingeführt, gegen die sich ja die Gefangenen sehr stark zur Wehr gesetzt haben. Da gibt es ja auch dieses sogenannte Todesfasten, wo jetzt schon mehr als 100 Leute zum Opfer gefallen sind. Ist eine sehr schwierige Auseinandersetzung, und der versuchte sich zum Beispiel mit einem Gefangenen zu nähern, indem er ein längeres Interview macht und so versucht, aus deutscher Sicht, das zu erfragen, wie denn jemand, also der hat zum Beispiel 220 Tage lang todesgefastet, wurde dann entlassen, als er schwer krank war, wie denn jemand auf die Idee kommt, sein Leben in der Form einzusetzen, und aus welcher Situation passiert das, und welche Fragen entstehen da draus.
Du selbst hast den Artikel geschrieben zum Baskenland.
Ja, das ist dann mittlerweile dann schon gar kein Artikel mehr, sondern es füllt das halbe Buch. Und zwar kam das daher, dass es mir überhaupt nicht sinnvoll erschien, einen Artikel zu schreiben nur über die politischen Gefangenen, über die Lage der politischen Gefangenen. Da macht es keinen Sinn, eine Unterscheidung zu machen zwischen den politischen Gefangenen und der Bewegung draußen. Die Bewegung draußen hat bei allem, was sie tut, immer die politischen Gefangenen mit in dem Konzept mit drin, organisiert sich sehr stark auch an dieser Frage. Die Gefangenen machen von sich aus irgendwelche Sachen, die dann von draußen wieder aufgenommen werden, oder die Bewegung draußen macht was und die Gefangenen nehmen das auf. Und es gab eigentlich auch nie einen Bruch, und das habe ich versucht auch so ein bisschen aufzuzeigen. Das kam ja dann 1977 zum Beispiel, also der der Beitrag fängt an, im Prinzip Ende der Diktatur Francos, kam es ja auch so weit, dass dann mit Generalstreiks und mit sehr starken Kämpfen auch tatsächlich eine Amnestie erkämpft wurde.
Würdest du das immer noch so einschätzen? Seinerzeit war das zweifelsohne so, aber würdest du auch heute noch sagen, dass es diesen Bruch zwischen, sagen wir, den Militanten und der sogenannten, wie man dann heute sagt, Zivilgesellschaft, dass es den so nicht gibt?
Es ist vielleicht, an der Frage der Gefangenen kann man sehr gut sehen. Es gibt ja selbst im baskischen Regionalparlament Entscheidungen, die zum Beispiel die Annäherung der Gefangenen an das Baskenland fordert. Und das wird von allen baskischen Gefangenen getragen, war auch Teil dieses Friedensplans. Da ist natürlich auch immer, der dann 1998 verabschiedet wurde, da ist dann immer die Frage der Gefangenen ein wesentlicher Teil, weil das sind ja so viele, es sind heute 700 baskische politische Gefangene, das sind wesentlich mehr als unter Franco. Das ist so eine offene Wunde und das ist so ein dauerndes Leiden für die Angehörigen auch, weil die sind ja immer noch zerstreut über ganz Spanien und Frankreich. Die Angehörigen müssen zum Teil am Wochenende 2000 Kilometer fahren. Und das ist so eine offene Wunde und die muss gelöst werden, wenn man eine Situation im Baskenland erreichen will, die halt auf einen Friedensprozess hinausläuft.
Was uns von hier aus ja immer wieder ein bisschen, ich sag mal, aufstößt, ist der Volksbegriff, der im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung im Baskenland, darauf ist wahrscheinlich auch eingehen.
Ja, ich habe versucht, auf diese große Unwissenheit, die zu der ganzen Thematik im Prinzip da ist, auch in der linken Debatte da ist, einzugehen. Die Basken begreifen sich natürlich als Volk, sie haben eine eigene Sprache, sie haben eine eigene Kultur. Allerdings, der baskische Nationalismus, jetzt von der Linken ganz besonders aus gesehen, zeichnet sich nicht aus, dass er ausschließend ist, sondern es ist ein sehr integrativer Nationalismus, das widerspricht sich fast, hat aber damit zu tun, dass die ja nie als Staat existiert haben, sondern letztlich immer als Kulturraum, und letztlich ist es auch das, worauf das hinauslaufen wird, auf einen eigenen Kulturraum, wo sie mit ihrer Sprache und ihrer Kultur letztlich arbeiten können. Und die linke Unabhängigkeitsbewegung hat damals ja in dem großen Prozess von Burgos, der ja sehr bekannt war, der halt auch international sehr viel mobilisiert wird, so eine Definition aufgestellt für Basken. Und es ist eben kein ethnischer Blut- und Bodenbegriff, sondern da wurde gesagt, und das gilt bis heute, Basken sind die, die im Baskenland ihre Arbeitskraft verkaufen müssen. Und wer das da machen muss, der wird da auch nicht vertrieben oder irgendwie sowas, was hier gerne rumgeistert. Natürlich gibt es Angriffe, zum Beispiel der ETA auf Leute, die sie halt als Vertreter des spanischen Staats im Baskenland sieht, aber die waren auch sehr kritisch zum Teil begleitet von den Leuten, die dann solche Angriffe da mitkriegen.
Trotzdem gibt es doch von Seiten etwa von Batasuna so Bestrebungen, die ja vielleicht chauvinistischer anmuten als das, was offizielle EU-Politik ist, nämlich sich zu separieren, da so eine eigene, Insel zu installieren. Das passt doch eigentlich nicht mehr in die heutige Zeit, so eine, ich nenne es jetzt einfach mal Kleinstaaterei oder auch so eine gedankliche Kleinstaaterei.
Ja, ich denke, denen ist auch bewusst, dass das eine Sache ist, also die sie quasi als Forderung mit aufrechterhalten für eventuelle Verhandlungen, um die dann auch weitestgehend zurückschrauben zu können, weil die wissen auch, dass man innerhalb von Europas jetzt keinen sozialistischen Staat aufbauen könnte, der dann irgendwie wieder Grenzen hat.
Tonda, Geschichte und Widerstand politischer Gefangener, herausgegeben von Ralf Streck, ist erschienen bei Paul Rugenstein und es kostet 14,90 Euro.